Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Margots Podcast. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, heute möchte ich euch Christoph Meyer vorstellen. Christoph, herzlich willkommen und schön, dass du hier bist.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf.
Ich freue mich auch sehr. Christoph Meyer ist gebürtiger Frankfurter, aufgewachsen in Offenbach, hat Politikwissenschaft mit den Nebenfächern Sportwissenschaften und Germanistik auf Magister studiert. Anschließend hat er ein Fernstudium absolviert und darf sich seitdem Sportmanager nennen. Mittlerweile ist er mehr als ein Tennistrainer beim SC Weiß-Blau Aschaffenburg. Christoph, wie kam deine, man kann ja eigentlich schon sagen, Liebe zum Tennis zustande?
Angefangen habe ich 1992, kurz bevor ich 10 wurde, also relativ spät.
Okay.
Im Vergleich zu den Schülern, die ich selber trainiere, also ein Späteinsteiger. Meine Schwester hat Tennis gespielt. Eigentlich sind wir keine Tennisfamilie gewesen. Meine Eltern hatten mit Tennis nichts am Hut. Meine Schwester hat damit halt angefangen und ich habe dann immer beim Training zugeschaut und Bälle gesammelt, wie das so der klassische Weg ist. Und war dann gleichzeitig aber auch schon immer dabei, Tennis im Fernsehen anzugucken. Das war so diese Zeit, wo Andre Agassi in aller Munde war und alle Kinder und Jugendlichen, also Andre Agassi geliebt haben, wegen des Outfits und so weiter. Also man war ja eher in der jungen Generation immer der Boris Becker-Feind sozusagen, weil man Agassi unterstützt hat. Und dadurch bin ich dann zum Tennis gekommen und habe einfach angefangen. Damals bei DJK Biber, relativ kleiner Verein, hatte so einen Studenten als Trainer, der das nebenberuflich gemacht hat.
Okay.
Und ja, seitdem bin ich dabei.
Seitdem bist du dabei. Also das heißt, du könntest jetzt nicht sagen, dass ihr so unbedingt tennisaffine Familie wart, dass die Mama, der Papa und so alles gespielt hat. Also lediglich die Schwester und du dann.
Genau, ja. Meine Schwester hat auch da kurz davor angefangen und ja, das war im Prinzip ja dadurch eher ein Zufall. Aha. Also da war nicht von meiner Elternseite aus irgendwie ein Leistungsgedanke dahinter, dass sie uns zum Tennis gebracht haben, sondern es kam eigentlich von uns aus dann.
Ah ja, das ist ja aber auch schön. Und was hast du vorher gemacht? So Fußball wie alle kleinen Buben?
Fußball nie. Ich habe Judo gemacht und ich bin früher geritten. Als noch kleinerer Junge war ich ein totaler Pferdenarr. Und wollte immer Springreiten werden. Also als so im Kindergartenalter oder so konnte man mich immer vor den Fernseher setzen, wenn Springreiten lief. Also da war ich total der Fan von und habe tatsächlich Reiten gemacht. Ja. Aber das habe ich dann halt später aufgehört und gegen Tennis eingetauscht. Ja.
Und bist beim Tennis hängen geblieben. Ja. Gott sei Dank, kann man ja wirklich sagen. Und so deine ersten Anfänge, ich sage mal, wie verlief dann so deine eigene Tenniskarriere? Hast du große, ich sage jetzt mal, Ambitionen gehabt? Oder hast du gesagt, ach nö, mach ich mal so nebenbei? Oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also ich war immer mit voller Begeisterung dabei, in der Kindheit, in der Jugend. Aber ich habe jetzt nie mehr als eine Stunde Gruppentraining und eine Stunde Einzeltraining gehabt pro Woche. Also relativ gering für leistungsorientierte Ambitionen, muss man natürlich mehr machen.
Ja.
Also ich habe eigentlich im Winter eine Gruppenstunde gehabt, im Sommer einmal Gruppenstunde, einmal Einzeltraining. Habe aber sehr viel im Sommer auf dem Platz gestanden und nach der Schule einfach mit den anderen, mit den Kumpels und Freunden gespielt, gegen Ältere, gegen Jüngere. Bis einen die Senioren um 17, 18 Uhr vom Platz geschmissen haben. Damals waren ja noch die Plätze immer voll, da konnte man nicht so lange spielen, wie man wollte.
Ja.
Und habe halt viel einfach an der Ballwand gestanden, wenn wir bei meiner Oma im Urlaub waren, stundenlang gegen die Hauswand vom Bahnhof und so gespielt. Also immer mit Begeisterung dabei, aber ich habe dann eigentlich, ja, damals gab es noch nicht diese Altersklassen, da hat man nur U14, U18 gehabt in der Jugend, harte Bälle. Ja. Große Schläger, da gab es noch nichts mit Kleinfeld und Methodikbällen und habe dann in der nächsten Saison, als ich ein Jahr gespielt habe, musste ich praktisch direkt U14 dann 2 spielen und es war einfach ein harter Einstieg, ne? Noch relativ jung, junger Jahrgang und habe die ersten Jahre eigentlich immer nur auf die Mütze bekommen. Oh. So gegen die guten Offenbacher Vereine, da OTC und so, da war natürlich ganz andere Kaliber.
Ja, ja.
Aber darum, ja gut, ein Spätstarter gewesen, aber so mit 15, 16 habe ich das auf einmal dann umgedreht und mehr gewonnen als verloren. Aber das war trotzdem immer nur in diesem Mannschaftsbereich, ne? Das war jetzt nie was Besonderes.
Ja.
Und ich habe dann eigentlich erst später, also ja, Studienzeit, wo ich meine Trainerscheine gemacht habe, da habe ich auf einmal dann zu Spielern aufgeschlossen und habe ja dann später es auch noch geschafft, so mit Mitte, Ende 20, so also Herren-Verbandsliga-Niveau zu erreichen. Was mich dann immer noch relativ stolz gemacht hat, ja, ist, dass man sehr wenig trainiert hat im Vergleich zu anderen und auch nicht diese Turniererfahrung hatte. Also ich habe diese Stadtmeisterschaften und sowas mal gespielt in der Jugend, aber sonst nicht viel mehr anderes. Ja, also darum war ich nie jetzt so dieser Leistungsspieler. Ich bin ein besserer Trainer als ein Spieler, sag ich immer.
Okay, und bessere Trainer als Spieler, da sind wir schon beim Stichwort. Wann hast du beschlossen oder so für dich entschieden, ich werde Tennistrainer, ich will mein Wissen, sage ich jetzt mal, weitergeben oder einfach halt junge Menschen fördern?
Okay, also das war eigentlich schon vor dem Abitur. Stand für mich fest, dass ich nach dem Abitur diese ersten Trainerscheine mache. Also das hieß ja damals noch Jugendassistenztrainer, mittlerweile heißt es ja Tennisassistent und mündet ja dann in den C-Trainer. Ja, und hatte das aber eigentlich nur so als Hintergedanke, das als klassischen Nebenjob zum Studium zu machen, weil besser bezahlten und besser planbar zeitlichen Job kann man sich im Studium ja eigentlich gar nicht aussuchen. Und damit hat es eigentlich angefangen. Ja, und dann ist es immer so gekommen, dass es immer intensiver wurde. Also ich habe dann bei meinem ehemaligen Trainer, habe ich als Assistenztrainer in Oberroden angefangen und habe dann ja im Sommer fast mehr Tennistraining gegeben als studiert. Und im Winter war es dann andersrum. Das Studium war eigentlich für Journalismus damals gedacht, so die Kombination. Aber da muss man natürlich, das ist ein Bereich, wo man viel Praktikum machen sollte. Und das hat dann nie geklappt, weil ich ja viel auf dem Tennisplatz
auf gestanden Platz habe. Also
da konnte ich nicht einfach sagen, ich komme jetzt mal 3 Wochen nicht zum Training, weil ich ein Praktikum habe. Darum hat sich das eigentlich nie ergeben. Und ich, es ist dann während des Studiums eigentlich immer mehr entstanden, dass für mich feststand, dass ich beim Tennistraining auf jeden Fall erstmal bleiben werde nach dem Studium. Vielleicht nicht für immer, aber ich wollte auf jeden Fall da erstmal das intensiver betreiben, weil das dann schon total meine Leidenschaft war. Und das war dann so ein bisschen Zufall in meinem Heimatclub, wo ich halt Spieler war eigentlich zu der Zeit in Weißkirchen, habe ich dann 2003, nachdem ich 2 Jahre schon einen Trainerschein hatte und so als Assistent gearbeitet habe, hat der damalige Vorsitzende, mit dem Sohn habe ich in der Mannschaft bei den Herren gespielt, der hat mich damals gefragt, ob ich da das Jugendtraining komplett übernehmen wollen würde. Das war ein kleiner Verein, die hatten damals maximal 20 Kinder, Jugendliche, keine einzige Jugendmannschaft. Und ja, da habe ich das gemacht und war dann bis dieses Jahr, von 2003 bis zu diesem Frühjahr, war ich dann da Haupttrainer in dem Verein. Und wir hatten dann 60, 70 Jugendliche in der Zwischenzeit.
Schön.
So habe ich das aufgebaut. Hatten da diverse Bezirksmeister und Mannschaften, die Hessenmeisterschafts-Vizetitel gewonnen haben und so. So bin ich dann in diese Trainerschiene reingekommen. Aber als ich das dann schon mehr intensiver gemacht habe während des Studiums, wusste ich schon, dass ich eigentlich das nach dem Studium noch sehr viel intensiver machen wollen würde. Hab das Studium trotzdem beendet, das war mir wichtig. Seitdem, seit 2008 praktisch hauptberuflich dabei und werde das auch noch so lange wie möglich machen. Ja.
Schön. Also man kann sagen, du siehst jetzt deinen Beruf nicht unbedingt als Beruf, sondern das ist schon mehr so eine Berufung einfach. Ne? Wenn man dich so hört und auch auf dem Platz sieht und was du dir alles einfallen lässt und dass du immer wirklich versuchst, den Kindern was beizubringen, dass sie besser werden, dass sie einfach sich weiterentwickeln.
Ja.
Das kann man ja nicht als Beruf einfach nur sehen.
Tennis war halt schon immer so mein Ein und Alles in der Jugend, auch wenn ich halt gar nicht so der gute Spieler war. Zu der Zeit hat sich trotzdem bei mir immer alles um Tennis gedreht. Und ja, ich habe das dann eigentlich als Aufgabe für mich gesehen, weil ich in der Jugend, ich habe zwar nicht so viel trainiert und meine Eltern kamen ja auch nicht aus dem Tennisbereich, also die wussten ja jetzt auch nicht, was gibt es da überhaupt für Möglichkeiten. Und es war auch kein Verein, wo jetzt die Jugendlichen so gefördert wurden, wo ich in der Jugend gespielt habe. Und das war dann für mich eigentlich so dieses Ziel, wenn ich Trainer werde, das anders zu machen. Dass ich den Kindern, die diesen gleichen Ansatz, diese gleiche Leidenschaft haben wie ich, dass ich denen auch zumindest die Möglichkeit gebe, das Maximum rauszuholen. Da hatte ich halt nie einen Trainer. Ich hatte viele verschiedene Trainer, aber da war jetzt nie jemand, der so diese Leidenschaft irgendwie wirklich erkannt hat und gesagt hat zu meinen Eltern, hier, da müssen wir irgendwie mehr draus machen. Und das war für mich dann immer klar, wenn ich Trainer werde, will ich das anders machen. Und klar, man kann nicht jedes Kind, jeden Jugendlichen, das habe ich auch in meiner Trainerlaufbahn gelernt, bekehren. Und es ist manchmal auch oder häufig so, dass der Trainer eine größere Leidenschaft hat als der Spieler.
Als das Kind oder der Spieler.
Da muss man auch erstmal mit klarkommen. Ja. Also als junger Trainer war das manchmal ein bisschen frustrierend. Mittlerweile kann ich damit besser umgehen und weiß es einzuschätzen, dass manche halt das aus anderen Gesichtspunkten heraus betreiben.
Ja.
Aber die, die diesen Willen haben, die sollen dann auch die Chance haben, das Mögliche rauszuholen. Das wäre frustrierend, wenn dann einer sagt, da wäre eigentlich mehr drin gewesen, aber der Trainer hat es nicht erkannt.
Keiner hat es erkannt, genau.
Und ja, da versuche ich immer das Beste rauszuholen.
Macht dir denn jetzt mehr Spaß oder kann man es überhaupt vergleichen, so mit so kleinen Botzelchen irgendwie zu trainieren, die so ganz am Anfang noch stehen, oder einen, der, was weiß ich, vielleicht 15, 16 ist, wo du weißt oder wo du siehst, oh Mensch, da könnte was draus werden. Kann man es eigentlich, kann man es überhaupt vergleichen? Wahrscheinlich nicht, ne?
Ja, also es hat alles seine Vor- und Nachteile. Es macht alles Spaß.
Mhm.
Ich habe ja vom Dreijährigen oder ja bis zum 80-Jährigen praktisch alles auf dem Platz.
Ah, ja.
Unter der Woche. Gut, die meisten sind natürlich im Jugendbereich.
Mhm.
Klar, anstrengend ist immer das Kindergarten-Grundschultrainingsalter.
Ja, ja.
Gerade Kindergartenalter, ja, da ist ja noch mehr Erziehung, mehr Pädagogik dabei als reines Tennistraining. Mhm. Ne? Also die Stunden muss man noch viel intensiver vorbereiten. Man, mit einem guten Spieler, wenn ich jetzt einen 15-jährigen guten Spieler habe, mache ich eine Übung eine ganze Stunde lang oder so. Wenn man es richtig macht, macht man die Übung richtig lang. Bei einem Kindergartenkind muss man praktisch alle 5 Minuten spätestens eine andere Übung machen.
Was anderes machen, sonst wird es langweilig. Ja, genau.
Aufmerksam. Ja, das hält man dann nicht bei der Stange. Also ist es natürlich wesentlich anstrengender, das kann man nicht stundenlang hintereinander machen, aber ja, das ist natürlich, da holt man natürlich die Basis ran. Also viele Trainer, in vielen Clubs ist es ja so, dass die Haupttrainer oder die älteren Trainer eigentlich sich nur die Guten rauspicken.
Mhm.
Und die Kleinen fangen dann beim Assistenztrainer an. Und eigentlich muss es genau andersrum sein. Ne? Also der beste Trainer muss eigentlich die ganz Kleinen trainieren, weil ja, da wird die Grundlage gelegt. Also da kann man gleich sehr viel falsch machen.
Das stimmt, ja.
Und was dann viel Arbeit kostet, das wieder später aus den Kindern rauszubekommen. Darum darf man sich da nicht zu schade sein, bei den Kleinen selbst einzugreifen. Ja.
Ja.
Aber genauso macht die Stunde vormittags unter der Woche mit einem 70-Jährigen Spaß oder so. Also, ja, es geht ja nicht nur um diesen Trainingsbereich, das ist ja auch immer so dieses Zwischenmenschliche, was dann im Coaching ist. Und darum ist alles schön. Ja.
Ist aber total vielfältig auch, ne?
Ja.
Und du weißt ja im Prinzip auch nie so unbedingt, was auf dich zukommt, weil auch deine Schüler oder Schülerinnen, die haben ja mal einen guten Tag, haben mal einen schlechten Tag.
Ja.
Und wo manchmal vielleicht überhaupt nichts funktioniert und du denkst dir, oh lieber Gott, was ist denn jetzt heute los? Was habe ich da verkehrt gemacht? Da klappt ja gar nichts. Ne? Und dann wieder zeigst du eine Übung und die funktioniert super und du denkst, oh wow.
Ja, das ist gut, das ist ja das, was das Schwierige auch an einem Trainerjob ist. Man muss ja immer sich in die Leute hineinversetzen können,
auch
mit deren Augen sehen und
die
Leute einfach gut kennen, durch viele Gespräche, auch bei den Jugendlichen, die dann ein bisschen leistungsorientierter sind, muss man einfach viel neben dem Platz ja auch mit denen machen, um einfach eher zu wissen, wie man die anpacken muss, weil jeder ist natürlich ein völlig anderer Typ, also ich kann nicht praktisch ein Trainingsschema auf alle anpassen.
Ja.
Klar, eine gewisse Grundstruktur hat jeder Trainer so, aber daran sieht man ja auch bei manchen, manche haben damit einen großen Erfolg, manche überhaupt nicht.
Ja,
also es geht nicht nur immer um das Inhaltliche, sondern eher, dass man auch die Schüler unterschiedlich anpackt und anders mit denen arbeitet. Ne?
Ja, ja.
Also es gibt nicht nur diesen einen richtigen Weg und alles andere ist falsch.
Ja.
Das ist eigentlich für jeden wieder eine andere Art. Mhm. Aber ja, bei den Trainern, beim Training ist natürlich so, dieses mit den Leistungsspielern, jeder Trainer hat ja irgendwie so ein bisschen immer dieses Ziel, mit dem Besten zu trainieren und die meisten wollen immer in diese Richtung. Aber da war ich auch in den jungen Jahren auch sehr drauf fixiert, muss ich zugeben. Aber mittlerweile trainiere ich auch sehr gerne mit totalen Anfängern, auch im Erwachsenenbereich und so. Auch für mich ist es auch dann natürlich abwechslungsreicher, wenn ich diese unterschiedlichen trainiere. Und da fehlt es manchmal so ein bisschen an der Qualität der Trainer, gerade in dem Bereich. Also es gibt so ein Trainer Steve Smith, dem ich immer sehr folge, ein Amerikaner, so ein bisschen Guru, sehr spezieller Typ, der sagt immer, alle wollen immer High-Performance-Trainer. Sie sagen, wir sind High-Performance-Trainer und er sagt dann immer, nee, ich bin Low-Performance-Trainer. Das nimmt immer so ein bisschen auf die Schippe, aber darum geht es eigentlich, dass man da jeden Spieler, egal was für ein Level er hat, halt gleich respektiert und gleich behandelt. Ja. Ne? Und ja, dann ist es manchmal vielleicht sogar erfüllender, wenn man mit einem, sagen wir in Anführungsstrichen, untalentierten oder motorisch unbegabteren Spieler, egal welche Altersklasse, ein kleines Ziel erreicht, als wenn man mit einem sehr talentierten ein gutes Turnier gewinnt. Das macht einen manchmal vielleicht mehr stolz, so ein das Spieler, stimmt, wo man sagt, oh Gott, das normal hätte man vielleicht gesagt, geh lieber Schach spielen. Genau. Aber wenn man den dann trotzdem bei der Stange hält und er spielt 10 Jahre später immer noch Tennis und spielt vielleicht auf einem geringen Level, aber Mannschaft und ist irgendwie mit Spaß und Freude dabei, das erfüllt einen manchmal als Trainer vielleicht sogar mehr, als wenn man jetzt nur gute Spieler hätte.
Ja, das stimmt schon. Gibt es denn so einen grundlegenden Unterschied zwischen Mädchen und Buben, wo du sagst, die Mädchen sind, ich sag mal, vielleicht leichter zu handeln irgendwie, wie jetzt die Buben, oder die Buben sind schon viel weiter voraus wie ein Mädchen jetzt im gleichen Alter. Siehst du da so Unterschiede?
Ja, das ist schon deutlich unterschiedlich in dem Kinder- und Jugendbereich. Wobei ich muss sagen, ich habe tendenziell immer lieber mit Mädchen gearbeitet. Mhm. Und sagen wir mal, nicht immer lieber, aber vor allem auch erfolgreicher. Okay. Also in Mädchenmannschaften war ich immer sehr, sehr gut. Habe da auch mehr, insgesamt einfach mehr Turnierspielerinnen gehabt. Mhm. Wobei jetzt mittlerweile habe ich auch einige gute Jungs, da hat sich so ein bisschen gedreht.
Ja.
Aber gerade so in dem jungen Jahren, sagen wir mal so bis 12, ist es meistens leichter mit Mädchen zu trainieren, weil die einfach da konzentrierter sind. Die sind dann ein bisschen mehr, dass sie das auf und immer auch bewusster zuhören und mitmachen.
Ja, ja, ja.
Und die Jungs in dem Alter sind dann häufig eher wilder und bisschen unkonzentrierter, ist dann anstrengender.
Mhm.
Dann, in der Pubertät dreht sich das vielleicht so ein bisschen. Ne? Da ist es mit den Jungs dann leichter, weil die dann sehr wettkampforientiert sind. Die wollen sich immer untereinander messen.
Die wollen gleich
ist dann ein bisschen leichter damit umzugehen. Die Mädchen sind dann ein bisschen schwieriger. Ne? Also gerade so in diesen 14, 15, 16, die dann dabei zu halten. Das erfordert dann immer ein bisschen Fingerspitzengefühl. Da darf man nicht immer so seinen Willen als Trainer durchsetzen, da muss man auch die eine oder andere Einheit mal ein bisschen anders gestalten, weil denen dann andere Sachen mal zwischendurch wichtiger sind als die Leistungsverbesserung. Darum, also ich trainiere mit beidem im Prinzip gleich gerne, aber es sind schon Unterschiede. Aber im einen Alter ist mit den Jungs leichter und im anderen Alter mit den Mädchen leichter. Man kann das nicht so pauschal sagen. Und dann gibt es natürlich auch immer Mädchen im jungen Alter, die schon chaotisch sind und bei den Jungs auch andersrum,
der rumgedreht, genau.
Also man kann das eh nicht so pauschal sagen, aber so eine Grundstruktur ist da schon erkennbar.
Okay. Aber wie ist denn das jetzt, Christoph, wenn du jetzt so, ich sage mal, die Kinder so von klein auf begleitest und dann plötzlich machen die, das ist ja oft bei Buben so, machen die plötzlich einen Schuss und wachsen unglaublich und dann passt aber doch irgendwie die ganze Koordination manchmal gar nicht mehr, oder?
Ja gut, es gibt da natürlich diese extremen Wachstumsphasen, bei manchen, die dann sehr, sehr groß werden, die kriegen dann halt zwischendurch mal koordinative Probleme. Das ist halt häufig das Problem, dass die dann, wenn man das jetzt nicht so richtig ernsthaft betreibt, und wenn wir ehrlich sind, machen das ja auch die meisten nicht jetzt professionell, die müssen halt viel mehr im koordinativen und Kräftigungsbereich dann arbeiten, eigentlich in dem Alter, damit immer... Ja, wenn ich viel trainieren will, muss der Körper auf die Belastung vorbereitet sein. Ne? Und die Basis ist dann eigentlich dieses Athletiktraining. Und das machen die meisten natürlich nicht mit großer Leidenschaft, wenn sie es überhaupt machen.
Ja, ja.
Die meisten spielen dann einfach, wollen viel Tennis spielen, viele Trainingsstunden auf dem Platz stehen. Und dann macht der Körper das halt nicht immer unbedingt mit. Ne? Also wenn man da nicht sich gut vorbereitet mit einem Athletiktraining, was man eigentlich schon in früheren Jahren starten sollte, dann entstehen da halt die ein oder anderen Verletzungen und das kann dann auch mal zu Frustration führen, wenn dann schon durch den Wachstumsschub die Koordination mal ein bisschen leidet. Aber letztendlich wächst es sich immer aus. Ne?
Ja.
Ich bin ja auch sehr groß, also ich habe es auch überstanden.
Auch mitgemacht.
Man muss es halt wissen und den Spieler gut darauf vorbereiten. Wer jetzt halt nur ein, zweimal die Woche just for fun Tennis spielt, der wird da jetzt nicht so das Engagement an den Tag legen, aber für den ist es letztendlich
das ist dann auch egal, nicht so wichtig. Wahrscheinlich, also, genau.
Da ist es dann nicht so ein Drama.
Genau,
ne?
Genau.
Ja.
Aber die Fitness ist schon beim Tennis das A und O einfach, gell?
Ja, also das versuche ich auch nicht nur den Spielern, klar, einem 10-Jährigen das jetzt an die Hand zu geben, ist sowieso schwer, dass er das freiwillig macht und auch versteht, welche Wichtigkeit das mal haben wird. Ich versuche das halt den Eltern immer klar zu machen, aber da sind wir noch nicht so weit, dass das die meisten irgendwie so erkennen. Also es geht ja nicht nur immer um diesen Leistungsgedanken, sondern auch einfach um diesen präventiven Gesundheitsgedanken, ne? Weil genau, Tennis halt sehr einseitige Sportart ist und so.
Ja.
Ja, wenn man da regelmäßig halt was machen würde im Athletikbereich, dann profitiert man natürlich langfristig von.
Ja.
Und es ist halt immer schwer, mit 14, 15, 16 dann zu sagen, jetzt fangen wir damit an. Das ist dann häufig ein Zeitproblem und dann ist es auch eine Motivationssache. Ne? Wenn ich jetzt als 9- oder 10-Jähriger damit schon einsteige und dann bin ich das gewohnt und ich habe auch dann die Technik erlernt schon, um entsprechende Übungen zu machen. Ja. Wenn ich die mit 14, 15 erstmal technisch erlernen muss, bis ich dann da wirklich einen Nutzen rausziehe, ist dann auch schon fast zu spät. Ne?
Und auch schwierig, also, denke ich dann. Da brauchst du schon wieder eine gewisse Disziplin oder vielleicht in so jungen Jahren das einfach spielerisch noch mitmachst oder so.
Also ja, darum sollte man es normalerweise so, sagen wir mal, ein Drittel der Stunden, die man fürs Tennis aufwendet, eigentlich nicht auf dem Tennisplatz sein, sondern Athletiktraining
schon,
machen.
Gell?
Und bei den noch leistungsorientierteren geht es schon fast in den 50-50 Bereich.
Ja. Okay.
Aber so ein Drittel, sagen wir mal, ist eine gute Hausnummer, was die Stundenanzahl angeht, die man dann selbst machen sollte. Ist halt immer schwierig, auch aus Elternsicht, weiß ich ja, weil Fitnessstudios nehmen in der Regel gar keine Kinder unter 14 oder so.
Ja.
Und dann, wenn man da jetzt nicht selbst Ahnung hat als Elternteil, wird es halt auch eine kostspielige Sache, ne? Wenn man dann so Personal Trainer haben will oder so. Also es wird einem nicht so leicht gemacht
sein. Genau, das stimmt schon. Du hast ja sehr viele, Fortbildungen, Ausbildungen und so weiter und so fort gemacht, aber auch an ganz verschiedenen Orten, mit ganz verschiedenen Menschen dann wiederum. Warum? Wieso hast du das gemacht? Wieso hast du jetzt nicht gesagt, nö, ich gehe zu dem ganz normal, was angeboten wird vom, weiß ich nicht, Verband oder weiß der Kuckuck, sondern ich gehe mal ins Ausland, ich hole mir mal da meine Kenntnisse noch und. Wie kam das oder warum wolltest du das so?
Ja gut, also ich habe erstmal den klassischen Weg natürlich gemacht, den man auch letztendlich machen will, wenn man als Trainer einsteigt. Also sprich, wie ich vorhin schon gesagt habe, das Jugendassistenztrainer angefangen, damals in Hessen. Hessische Tennisverband macht ja Trainerausbildung in Offenbach, also es war ja immer vor der Haustür für mich.
Ja.
Habe dann da C-Trainer gemacht, B-Trainer. Mittlerweile gibt es ja dann Unterscheidung Leistungsbreitensport, das gab es damals nicht, es war immer Leistungssport.
Okay.
Habe das da sehr schnell innerhalb von 2-3 Jahren eigentlich durchgezogen bis zum B-Trainer hoch und dann habe auch noch Zusatzsachen, so als Vereinsmanager, solche Sachen, die jetzt eigentlich gar nicht so richtig Trainerarbeit auf dem Platz betroffen haben. Aber ja, im Trainingsbereich war es dann halt an der Grenze, weil A-Trainer, das ist in Deutschland leider so, wird ein gewisses Spielniveau erwartet. Und eigentlich ist es damals immer, hieß es immer Hessenliga-Niveau aufwärts.
Ach so.
Von der Theorie her sagen die halt, okay, du musst dann als Trainer mit dem Spieler mitspielen können, wenn du da auch im Hochleistungsbereich trainieren willst. Ja gut, und das Level habe ich natürlich nicht gehabt, weil ich in der Jugend und dann auch im späteren Bereich ja nie jetzt Hessenliga-Niveau erreicht habe.
Ja.
Ja, das ist auch ein Punkt, den ich sehr kritisch sehe. Ich weiß es auch von anderen Trainern, die A-Trainer sind oder so, oder auch Ausbilder aus dem Verband, die das auch für eigentlich nicht sehr sinnvoll erachten. Weil es gibt natürlich genug Beispiele von Profitrainern, die selber überhaupt nicht gut Tennis spielen können.
Yeah.
Nehmen wir mal als Extrembeispiel Nick Politieri, erfolgreichster Trainer der Welt, was die Nummer 1 Spieler angeht, die er kreiert hat. Hat, weiß nicht, ich habe die Biografie mal gelesen, weil sie hatte so bis 25 oder so noch nie einen Schläger in der Hand gehabt. Ne? Hat dann seine Frau irgendwie Trainerstunden nehmen lassen, um so bei anderen Trainern zu lernen und zu spionieren, wie man es überhaupt beibringt. Und man weiß dann, wo es dann, ob der jetzt immer alle die besten Methoden angewendet hat, ist eine andere Frage. Aber es gibt genug Trainer, die eigentlich nicht gut spielen, aber sehr erfolgreich sind. Das ist ja in anderen Sportarten auch nicht anders. Und dann gibt es natürlich sehr viele A-Trainer, die vielleicht sehr spielstark sind, aber inhaltlich vielleicht doch nicht so
es nicht das so vermitteln Maximum können.
Einfach, oder dann ja, immer ja. eher so trainieren, wie sie es gelernt haben.
Ja, ja, ja.
Nur wie sie es gelernt haben, ist halt 30, 40 Jahre her und heute wird halt wieder anders trainiert. Darum als Trainer kann man sich ja eh nie drauf ausruhen, sondern man muss ja immer weiter lernen. Also das Spiel verändert sich ja, also muss man sich auch als Trainer verändern. Ne? Ja, also ich trainiere jetzt auch anders als vor 10 Jahren oder anders als vor 20 Jahren. Und ja, darum war mir diese Grenze gesetzt. Ja? Die B-Trainer-Ausbildung war in Hessen zum Glück immer sehr gut. Der dortige Ausbilder hat immer betont, dass die, die aus Hessen kamen, bei der A-Trainer-Fortbildung zumindest im Theoriebereich nicht mehr viel dazugelernt haben. Aber gut, das ist auch sehr unterschiedlich, weil im Tennis Deutschland hat ja noch mehr Verbände als Bundesländer. Ja. Also gibt es natürlich auch sehr kleine Verbände, wo die Trainerausbildung nicht so professionell ist. Da hatten wir in Hessen immer zu der Zeit sehr viel Glück und eine sehr hohe Qualität in der Ausbildung. Ja, aber ich wollte natürlich dann trotzdem mehr machen. Und es ist so ein bisschen schade eigentlich, dass einem dieses genommen wird, die Möglichkeit. Zumindest man könnte ja auch sagen, ihr werdet zugelassen, A-Trainer scheint zu machen, aber ihr fallt vielleicht am Ende durch oder so. Da hätte man aber trotzdem das Wissen erlangt.
Genau.
Gut, ich weiß auch aus Verbandssicht, klar, die wollen jetzt, müssen das irgendwie begrenzen, müssen irgendwo sagen, wir wollen nur eine bestimmte Anzahl an A-Trainer.
Okay.
Und dann ist das halt das Zulassungskriterium. Vielleicht werden sie das mal irgendwann ändern. Nach der Logik müsste man eigentlich sagen, jeder 40-jährige A-Trainer muss seinen Trainerschein wieder abgeben, weil ab einem gewissen Alter kann man physisch dann halt auch mit den 20-jährigen Topspielern nicht mehr mithalten.
Ja.
Also wenn ich die Logik habe, dass ein A-Trainer das Spielniveau haben sollte, dann müsste ich eigentlich als Verband auch sagen, wenn er 40 ist, muss er den Trainerschein wieder abgeben und ist nur noch B-Trainer. Aber gut, das wird natürlich nicht gemacht, aber logisch wäre das eigentlich.
Ja.
Und ja, dann habe ich halt geguckt, bei der ITF ist es ja anders. ITF hat Ausbildungsgrad nicht daran gebunden, was für ein Spielniveau man selbst hat. Okay. Allerdings kann man ITF-Schein auch nur in den Ländern dann machen, wenn man dort lebt, wo es keine eigene Ausbildung gibt. Ne? Also Länder wie Deutschland, Frankreich, Australien haben eine eigene Ausbildung und kleinere Staaten, die haben dann halt dieses ITF-System.
Mhm.
Aber dort kann man dann den Schein nicht machen, wenn man aus dem Land kommt, wo es eine eigene Trainer
ist.
Und ich wollte dann trotzdem über den Tellerrand hinaus blicken und gut, Verbandsstrukturen, die Verbandstrainer bringen natürlich das bei, was im Verband so propagiert wird.
Ja.
Das hat auch häufig dann viel mit so aktueller Vermarktungsstrategie zu tun, wie man im Tennissport versucht umzusetzen. Ist vielleicht nicht immer der totale Leistungsgedanke.
Mhm.
Und dann ist ja auch so, wenn man guckt, ist nicht unbedingt alle deutschen Profis der letzten 20 Jahre sind durch Verbandsstrukturen gekommen. Ne? Eher weniger als
das
mehr.
Das stimmt.
Darum in Verbänden, Verbandstrainer heißt nicht immer, dass es der beste Trainer ist. Ne?
Ja, ja.
Und dann habe ich halt geguckt, okay, in den Akademien im Ausland, wie wird da dann trainiert, wo da eigentlich die Profis kreiert werden. Bin dann halt nach Spanien 2008, habe bei Bruguera in der Academy einen Trainerschein gemacht, war bei Sanchez Casal, habe einen Trainerschein gemacht, die haben da so individuelle Akademie-Trainerausbildung sozusagen. Und ja, Bruguera war ja damals, Sergio Bruguera hat ja 93, 94 French Open gewonnen. Sein Vater war ja immer sein Trainer.
Yeah.
Und der hatte halt mit dem Sohnemann zusammen diese Akademie geleitet. Da war zu der damaligen Zeit war Garbiñe Muguruza, der war da 14, mit der habe ich, als sie 14 war, mal auf dem Platz gestanden.
Okay.
Und da hat er damals schon gesagt, die wird mal eine. Und er hat recht behalten.
Und es war so.
Eins der Welt geworden.
War so, überlegte das.
Also es ist immer ganz interessant, dann so eine Spielerin mal als Nobody mit 14 gesehen zu haben. Ne? Und dann so diese Erfahrung zu sammeln, was muss denn eigentlich eine 14-Jährige können, wenn die später mal auf einmal Nummer 1 geworden ist.
Ja.
Und Sanchez Casal war ja so zu dem Zeitpunkt eigentlich so die größte, bekannteste Akademie in Europa.
Ja.
Hat ja auch mal Murray Dimitrov eine Zeit lang trainiert. Da habe ich halt die Trainerausbildung gemacht. Da war ich ein bisschen schockiert in Spanien, weil völlig anders trainiert wurde, als wir das eigentlich in Deutschland beigebracht bekommen haben. Ne? Also Trainerausbildung zu der Zeit in Deutschland war immer nur Anwendungstraining, matchorientiert. Ne? Also es war so die klassische Richard Schönborn-Schule, der war auch einer meiner Ausbilder in der B-Trainer-Phase, der auch fachlich unglaubliches Wissen hatte und auch sehr vieles richtig gesagt hat, aber da war immer so zu dieser Zeit, was eigentlich total verpönt, Bälle anzuwerfen und es sollte immer so ein Untereinander-Spielen sein. Und wenn man dann in den Akademien geguckt hat, da wurde halt nur stupide, angeworfen, schlagen den Wahnsinn, ganzen Tag. Wahnsinn. Also völlig anderes Konzept. Und ja, gut, wer jetzt am Ende recht hat, ist immer die Frage. Ne? Mhm. Also deutsche Trainerausbildung, da haben dann solche Leute wie Schönborn immer behauptet, ja, wir wissen das und die sind auch damit erfolgreich, aber wenn die so trainieren würden wie wir, dann wären die noch
besser. Noch erfolgreicher.
Aber gut, das ist natürlich schwer nachzuweisen. Ja, ne? Ja. Die Fakten waren dann immer ein bisschen anders. Ne? Ja, aber dann bei Bob Red war ich in Sanremo. Mhm. Bob Red ist ja Trainerlegende. Ja. Die meisten Profitrainer haben auch irgendwann mal bei Bob Red gelernt. War ja von Boris Becker so, unter anderem Trainer. Und da war ich dann in Sanremo bei dem, und er hat eine sehr kleine Akademie, hatte damals Cilic hochgebracht und ja, da war ich nicht so lang, aber es war wieder komplett anders, weil Bob Red ganz ruhiger auf dem Platz, also den hört man kaum, ne?
So ein bisschen trotzdem introvertiert fast.
Also ist halt, wenn der redet, der flüstert fast, aber alle hören halt zu und in anderen Akademien wird vielleicht mehr gebrüllt und mehr. Da sieht man aber auch, dass total unterschiedliche Konzepte, aber trotzdem jedes für sich sehr erfolgreich sein kann. Ne? Also es gibt halt nicht diesen einen Weg. Da war mir das aber immer wichtig, überall mal reinzugucken.
Ja.
Und man sucht sich praktisch von allem so was das Beste mitzunehmen raus.
Dann, ja.
Und wird dann so eine Kombination aus allem im Idealfall. Beziehungsweise ist dann auch einfach so, dass man es, wie vorhin gesagt, bei dem einen Spieler funktioniert eher das, beim anderen das. Ja, da habe ich das zu der Zeit halt gemacht. Dann habe ich später, 2011 oder so, war ich mal bei Florian Mayer, der war damals, also nicht der Florian Mayer, der Profi, sondern ein Trainer, der genauso hieß, der war anders geschrieben. Der hat damals Carina Witthoff in Hamburg trainiert.
Mhm.
Da war ich so eine Woche bei dem. Das hat mir unglaublich viel gebracht, weil der in den USA bei schon besagtem Steve Smith trainiert hatte, der so aus dieser Big Brain-Schule kam. Wieder völlig anderes Konzept, das ich vorher eigentlich noch nie irgendwo gelernt hatte.
Wahnsinn.
Der hat es damals weitergegeben, also auch ein sehr leidenschaftlicher Trainer, Florian Mayer damals, und hat so alles geteilt. Ne? Also das ist in der deutschen Trainerszene immer ein bisschen schwierig ist, weil jeder so sein Ding macht und keiner will es dem anderen irgendwie erzählen und der könnte ja dann das verwenden und so.
Genau.
Es war in Spanien immer total anders. Also in Spanien, in der Akademien sind die Trainer immer unglaublich partnerschaftlich und
offen wahrscheinlich auch.
Viel mehr. Ja, also ist man als Trainer viel mehr ein Team. In Deutschland ist da immer unter den Trainern viel mehr Konkurrenzdenken. Und bei Florian Mayer war das damals halt nicht so, weil der war da sehr offen und hat einem als Trainer sehr viel weitergeholfen. Ja, und dann, klar, so diese üblichen Konferenzen gemacht. Die interessanteste oder wichtigste Zeit neben dieser Florian-Mayer-Woche war dann eigentlich vor 3 Jahren, als ich bei Wolfgang Thiem und Günter Bresnik war, in der Wiener Südstadt. Das war eigentlich auch ein Zufall. Ich hatte damals, Günter Bresnik hat ja das Buch dann rausgebracht, durch die Dominik-Thiem-Methode.
Ja.
Und da hatte Wolfgang Thiem drin geschrieben, also der war auch, Wolfgang Thiem war ursprünglich Clubtrainer. Man hatte dann bei Günter Bresnik einfach auf der Matte gestanden und wollte praktisch für ihn arbeiten oder mal reinschnuppern und ist dadurch dann letztendlich tatsächlich von Günter Bresnik genommen worden. Der hat ihn zu eigentlich seinem besten Trainer ausgebildet. Die waren sehr eng befreundet. Mittlerweile ist das ja auseinandergebrochen, aber hat Wolfgang Thiem eigentlich zum super Trainer ausgebildet. Und ich habe dann einfach Wolfgang Thiem auf die gleiche Art einfach angeschrieben, ob ich da mal irgendwie kommen kann in eine Woche und mir das alles angucken kann. Und der war da total offen für, hat mich sofort zurückgerufen und dann hatte ich auch unglaubliches Glück, weil das war die Woche nach Wimbledon und da war dann tatsächlich Dominik Thiem in der ganzen Woche halt da. Das wusste ich natürlich vorher nicht.
Super.
Also ich hatte einfach nur gedacht, ich kann da halt in der Akademie ein bisschen was lernen.
Ja.
Und dann stand ich auf einmal da eine Woche mit Dominik Thiem direkt auf dem Platz. Ne?
Toll.
Auch mit anderen, natürlich Wolfgang Thiem hat er dann auch den Bruder damals trainiert und die ganzen Akademieschüler.
Mhm.
Und Günter Bresnik war halt in der Woche auch da und hat mit Dominik trainiert. Und ja, gut, das war natürlich perfekt aus nächster Nähe von Koryphäe wie Günter Bresnik. Da Sachen mitzunehmen, einfach nur durchs Zugucken. Und der Wolfgang Thiem war auch immer sehr, sehr nett und hat sehr einem sehr viel beigebracht und weitergegeben. Also seitdem bin ich natürlich auch immer dabei, Dominik Thiem genau zu verfolgen.
Klar, ja, wenn aber, jemand so persönlich kennengelernt hat.
Günter Bresnik ist ja auch ein sehr streitbarer Trainer. Ne?
Ja.
Also was auch sehr, der auch sehr viel anders arbeitet als in der Trainerausbildung. Eigentlich so gewünscht wird. Aber bei dem ist es natürlich auch so einer, dem der Erfolg halt total recht gibt. Und die Methoden, die er da gemacht hat, die habe ich halt umgesetzt mit Anfängern im Erwachsenenbereich und alles. Und es funktioniert auf natürlich auf einem ganz anderen Level als mit den Spielern, mit denen er arbeitet, aber es funktioniert halt. Ne?
Ja, ja.
Und ja, das hat mir unglaublich viel gebracht.
Ja. Das glaube ich, das glaube ich. Also ich habe ja Wolfgang Thiem vor kurzem im Fernsehen gesehen, da war so eine, im österreichischen Fernsehen.
Ja.
Und da war gerade der Dominik so erfolgreich.
Ja.
Und der kam so sympathisch rüber, da war der Bruder da noch dabei. Und also das war, ich war ganz angenehm überrascht von dem Mann. Der hat überhaupt gar keine Allüren, der hat auf alles geantwortet irgendwie. Also der war total locker drauf. Also habe ich noch
gedacht. Es war ist auch in der Wiener Südstadt zu dem Zeitpunkt so gewesen, ist auch heute noch so. Das ist ja ist eigentlich eine ganz normale Tennishalle, ein bisschen größer, aber vorne praktisch so eine ein bisschen runtergekommene Gaststätte, wie man das so aus dem deutschen Tennishallenclub irgendwie kennt.
Ja.
Und da habe ich dann praktisch mit Wolfgang beim Mittagessen gesessen und da gab es dann so ganz simplen Teller Nudeln und man hat da
ja, aber so also habe ich mir den vorgestellt.
Ganz anders als in anderen Akademien, ne? Ja, so Murat Vogel Akademie oder so, alles ganz neu. Und da, weil Günter Press natürlich auch so ein Typ ist, der da überhaupt auf solche Sachen ja gar keinen Wert legt.
Ja, ja.
Und da ja alles sehr simpel und aber sehr bodenständig und ja, aber total entspannt. Ja.
Entspannt, ja.
Aber vom Trainingskonzept her war es halt, also da wiederum, ja, sehr, sehr laut. Sehr, also
ach,
da wurde richtig geschrien.
Oh,
ne? Sehr intensiv, also nicht mit dem Dominik Thiem, aber mit den Nachwuchsspielern.
Ja.
Ja, also da war schon richtig krasse Disziplin, sehr hohe Intensität, aber da haben die Trainer richtig, ja, da war ich sehr überrascht. Also sehr rauer Ton, aber das haben die mir auch damals erklärt, das wäre so, weil es war auch ein deutscher Athletiktrainer zu der Zeit da, der da gearbeitet hat und der hat auch gesagt, es war für ihn auch sehr irritierend am Anfang, aber der hat zu der Zeit in Österreich studiert und hat gesagt, ja, die Österreicher ticken da auch ganz anders, also die haben insgesamt immer einen raueren Umgangston
drauf.
Und für uns ist es dann so ein bisschen verwundernd, dass es wirkt sehr hart und für die ist es so ganz normal.
Ah,
ne? Also,
okay.
Ja, aber da ist immer interessant,
mal die Unterschiede
auch gut funktioniert, ne?
zu merken.
Als Kind, Jugendliches, ja, da muss man schon ein bisschen tough sein, das da so ein bisschen durchzustehen.
Um diesen rauen Ton da einfach dann wegzustecken vielleicht, gell? Und das nicht gerade so gleich so alles persönlich zu nehmen, sondern der Ton gehört halt da wahrscheinlich dazu. Aber so generell habe ich so das Gefühl, dass du dich, ich sage mal, sehr gerne weiterbildest, dass du das auch wichtig findest, dass man einfach mal, wie du vorhin gesagt hast, über den Tellerrand rausguckt, dass man einfach mal von der Akademie was mitnimmt, von der Akademie was mitnimmt und dann kannst du dir ja selbst irgendwo so ja, deine Meinung bilden oder kannst sagen, das ist so mein Stil, wie ich es jetzt machen möchte, oder? Das ist schon wichtig, denke ich.
Ja, wie gesagt, das ist ja, als Tennistrainer muss man eigentlich immer, das ist wie in anderen Berufen auch, ne? Also wer irgendwie stehen bleibt, der wird dann irgendwann aussortiert. Also man muss einfach immer weiter lernen, weil das Spiel schon alleine verändert. Und das ist auch auf jeder Konferenz, selbst wenn da ein Vortrag vielleicht ist und man denkt, boah, das habe ich jetzt schon zum 10. Mal gehört, dann kommt eine kleine Sache vielleicht, ein Zwischensatz und so, und dann denkt man, okay, das habe ich noch nicht gehört, das ist neu und da hat er irgendwie mit recht. Und dann hat es schon was gebracht. Ne?
Also,
ich weiß, viele machen das nicht so und sehen das so ein bisschen als Zeitverschwendung an, sich da immer in diese Fortbildung zu setzen und so.
Mhm.
Aber es ist, wenn man irgendwie da immer am
Ball sein, bleiben will oder am Ball sein will,
weitermachen. Und es ist auch irgendwie, das ist ja auch die eigene Leidenschaft. Also für mich als Spieler hat das auch unglaublich viel gebracht. Also seit der Pressing-Woche habe ich an meiner Technik auch ein paar Sachen verändert und bin dadurch auch wieder ein viel besserer Spieler geworden. Also es ist auch einfach interessant, das macht mir unglaublich viel Spaß, dann einfach sowas zu machen. Ne?
Das
also
glaube ich, ja.
Ja.
Denke ich, dass es mit Sicherheit kein Fehler ist, den Weg so zu gehen, wie du jetzt da gegangen bist. Das ist zwar aufwendig, das ist ja auch immer mit Zeit verbunden, mit Geld verbunden. Du musst lernen, du musst dich dahinter klemmen und. Aber trotzdem denke ich, unterm Strich kommt dann was Gutes raus.
Ja, ich habe auch so einen Online-Kurs von Toni Nadal, ne? Der hat auch so einen Online-Trainerkurs, der hat die Kursspiele gemacht. Den habe ich auch letztes Jahr gemacht. Und da war interessanterweise dann nämlich genau die gleiche Methodik bei einem technischen Detail, die hatte nur Günter Bressing vorher gemacht. Das hatte ich bei Günter Bressing gesehen, habe ich nie vorher irgendwo gesehen, bei keinem Trainer, bei keinem Verband, bei keinem Workshop.
Guck, wie
und bei Tui Nadal, der hat es genauso gemacht. Wer es von wem abgeschaut hat, weiß ich
das
nicht.
Weiß die
kenne ich
ja
gut.
Das weiß man nicht so genau.
Beide haben es genau gleich gemacht. Und ja gut, wenn die Trainer der Nummer 2 und 3 jeweils das so machen, dann scheint es richtig zu sein. Dann kann man das auch mal übernehmen.
Genau, dann kann man es beruhigten Gewissens übernehmen. Genau. Kommen wir mal zurück zum SC Weiß-Blau Aschaffenburg. Ja. Seit wann bist du jetzt hier?
Also ich bin als Trainer seit 2012 hier. Ich habe schon mal 2006, 2007 rum, 2-3 Jahre hier mal 2. Herrenmannschaft gespielt. Und war dann zwischendurch in Frankfurt und habe da eine Akademie gemacht mit 2 Freunden. Und dann bin ich seit 2012 wieder nach Aschaffenburg gekommen, als Trainer dann diesmal, später auch als Herrn 30-Spieler.
Okay.
Und seitdem bin ich hier jetzt vollständig bei Weiß-Blau, erst seit diesem Jahr, weil ich ja immer noch, wie vorhin gesagt, in Weißkirchen noch Haupttrainer war.
Hast du schon
also
noch
hatte ich das immer halb. Am Anfang war ich eigentlich in Aschaffenburg nur 2 Tage.
Okay.
Und dann ist es so immer ein bisschen mehr gewechselt Richtung Aschaffenburg. Und jetzt seit diesem Frühjahr bin ich jetzt komplett nur noch bei Weiß-Blau.
Nur bei Weiß-Blau. Ja. Okay, gut. Weiß-Blau gehört ja schon immer eigentlich zu einer der schönsten Anlagen der Region. Also ich denke, das ist schon wirklich ein Aushängeschild. Wie schaut es bei euch sportlich aus? Weil das war ja auch nicht immer so. Das war mal ganz toll und dann mal zwischendurch so ein bisschen hingeplättet.
Ja.
Und wie würdest du es im Moment so einschätzen?
Ja, also gut, Weiß-Blau ist natürlich ein Traditionsverein,
ja.
Schon 94 Jahre alt.
Ja.
Darum die Anlage ist natürlich traumhaft schön. 16 Plätze, Pool, 3 Hallenplätze und so ist natürlich super.
Schon toll,
also als Trainer ja natürlich auch
toll.
Eine tolle Möglichkeit, in so einem Verein zu arbeiten, weil man einfach ganz andere Möglichkeiten hat als im klassischen deutschen kleinen Club mit 5 Plätzen oder Halle. Also das ist schon mal natürlich ein Luxus für mich. Die Anlage ist natürlich nicht mehr die jüngste. Hat aber natürlich ihren Charme, aber gut, es muss halt an allen Ecken und Enden immer was gemacht werden. Das ist klar, das gehört dazu, ist bei den meisten Tennisanlagen so.
Ja, das stimmt.
Aber gut, es war natürlich in den 70er, 80ern, was ich immer so gehört habe von den älteren Mitgliedern, war das natürlich hier im Umkreis von 100 Kilometern fast so der Club. Ne? Das war ja ein sehr hohes Leistungsniveau. Gut, und dann war es so in den 2000er Jahren war man mal an der Hessenliga dran, hat meist Verbandsliga gespielt bei den Herren und ja, also es war ja eigentlich immer ein sehr guter Club. Hat ja es war ja immer so ein bisschen die Ausnahmesituation, dass Weiß-Blau ja immer nach Hessen gespielt hat, schon seit 40, 50 Jahren, weil man halt hier dann immer schneller am Leistungszentrum vom Hessischen Tennisverband war, dass Leistungstennis hier in der Umgebung natürlich auch eher in Frankfurt gespielt wird. Und als guter Club hat man dann halt eher nach Hessen gespielt. Das betrifft ja immer die Jugendaltersklassen und die Aktiven. Bei den Senioren waren wir auch schon vorher teilweise in Bayern.
Ja.
Und ja, das hat sich in den letzten Jahren halt ein bisschen gewandelt. Erstmal hat der Verein natürlich wie alle Vereine Mitglieder verloren nach der Tennishochzeit. Und jetzt war dann immer so dieses, was man abwägen musste, will man immer diesen Leistungsgedanken sehen, der natürlich Geld kostet. Wenn man da Herrenmannschaften immer hat, dann ist es nicht umsonst, die auf einem sehr hohen Level spielen.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man auch in den Club investieren, in die Anlage, was da alt geworden ist. Und dann kam dazu, dass es jetzt auch nicht so leicht war wie früher durch Thema Ganztagsschule und so weiter, sind jetzt nicht mehr viele aus dem hessischen Bereich zu uns gekommen, weil das dann nachmittags mit der Fahrerei schwierig ist. Ferienproblematik ist dann auch so eine Sache. Wenn ihr dann, wenn Aschaffenburger Kinder bayerische Schulferien haben, dann wird in Hessen teilweise Medienmannschaft gespielt und andersrum.
Ja.
Und dann gehen die Kinder vielleicht eher aus Elternsicht zu einem anderen Aschaffenburger Tennisverein, weil man dann natürlich keinen finanziellen Verlust hat, weil man dann nicht im Urlaub ist, wenn die anderen spielen. Und darum haben wir uns vor 2 Jahren entschieden, den Verband zu wechseln. Ne? Sind von Hessen nach Bayern gegangen und haben das auch nicht bereut. Wir wussten, dass wir dadurch auch nochmal natürlich die hessischen Mitglieder zum Teil verlieren. Und wir wussten auch, dass wir leistungsmäßig ein bisschen runtergehen. Weil es in Bayern dann halt so war, dass man nicht wenn wir wie die Herren und die Damen, wir hatten Damen zu der Zeit, Verbandsliga und Gruppenliga, wir waren also schon gerade im Juniorenbereich, wir waren gerade in die Hessenliga aufgestiegen, also ja, gerade im Mädchenbereich waren wir schon top in Hessen, besser als die Aschaffenburger Clubs der Konkurrenz eigentlich. Und ja, das haben wir natürlich alles hinnehmen müssen, dass wir die Mädchen verlieren, weil bis auf eine waren die auch eigentlich alle aus Hessen und sind dann zu hessischen Vereinen gewechselt. Und wir mussten halt auf Bezirksebene wieder starten, sind mit den Herren zum Glück in einem Jahr wieder, im ersten Jahr direkt aufgestiegen in die Landesliga. Ja. Darum, ja, der Gedanke ist aber auch momentan nicht so, dass wir jetzt nur Leistung sehen, so wie das vielleicht die meisten mit Weiß-Blau verbinden, auch aus der Vergangenheit. Für uns ist jetzt wichtiger, Verein zu sein, der die ganze Familie anspricht. Also wir machen Leistungssport, soweit das von den Spielern gewünscht wird und soweit es finanziell Sinn macht. Das heißt, eigentlich unterstützen wir das nicht so groß finanziell bewusst. Also wir wollen mit guter Arbeit einfach und einer guten Stimmung, einer tollen Anlage und einfach einem schönen Club leben, Spieler an uns binden und überzeugen, die auch langfristig sind. Weil wenn man immer nur Spieler hat, die man bezahlt, die dann aber, wenn es kein Geld mehr gibt, dann wechseln den Verein wieder verlassen, dann hat der Verein langfristig auch nichts davon. Ja. Und da muss man einfach den Mittelweg finden. Also darum sind wir jetzt eher in diesen Familienbereich gegangen, Anfänger, egal welchen Alters, geht gar nicht nur um Kinder und Jugendliche, sondern vor allem 30, 40, 50-jährige Anfänger. Und wir haben jetzt in den letzten 3 Jahren jedes Jahr 50, 60 Neumitglieder gewonnen.
Oh, toll. Was sehr gut.
Deutlich höhere Zahl ist als noch zu den Hessen-Zeiten.
Sehr gut, ja.
Weil es sich so langsam in Aschaffenburg auch rumspricht, ne? Dass man jetzt hier auch bei uns Richtung Bayern spielen kann.
Ja.
Und wir auch präsenter sind. Also vorher, wenn wir in Hessen waren, außer bei Stadtmeisterschaften, hatten wir mit den anderen Aschaffenburger Clubs ja nie was zu tun.
Gar nicht so viel zu tun, ja.
Und ja, wir machen uns jetzt praktisch erst langsam unseren Namen unterfangen, haben jetzt aber schon 8 Kinder im bayerischen Fördersystem,
schön,
im Nordbayern-Kader und im Bezirkskader. Also das wächst jetzt alles. Und aber wir haben jetzt nicht diese Ambition, da leistungsmäßig sehr hoch zu kommen, mit gekauften Spielern oder so, sondern wir gucken einfach mit dem eigenen Spielermaterial das Bestmögliche rauszuholen, dann sind wir glücklich, wenn die Spieler glücklich sind.
Genau.
Und ob das dann eine Liga höher oder tiefer ist, spielt jetzt nicht so die große Rolle, weil das auch für den Verein mitgliedertechnisch oder finanziell eigentlich keinen Nutzen bringt. Ne? Also das ist einfach, das kann man machen, so sich diesen Luxus erlauben, wenn man finanziell sehr gut dasteht, dann kann man das immer noch machen, als Sahnehäubchen sozusagen, das steht jetzt nicht auf unserer Agenda.
Okay, gut. Heuer war ja, sagen wir es mal so ein bisschen salopp, ein besonderes Jahr bisher.
Ja.
Im März kam ja aufgrund Corona der erste Lockdown und es durfte kein Tennis gespielt werden. Und wie hast du die Zeit so empfunden? Wie hast du dich fit gehalten? Wie hast du deine Schüler fit gehalten?
Ja. Gut, es war natürlich wie für alle nicht so ganz leicht. Wir haben das eigentlich ganz gut als Club überstanden, als Trainer habe ich es auch gut überstanden. Ich war da immer positiv und optimistisch, es bleibt mir auch nichts anderes übrig. Wenn das so eine überschaubare Zeit ist, geht das ja auch mal, wenn das jetzt so ein, zwei Monate sind.
Yeah.
Okay, wenn das langfristig ist, so wie in der Gastronomie, verstehe ich das, ist das natürlich ein bisschen problematisch. Jetzt als Tennistrainer 1-2 Monate zu überbrücken, ist jetzt nicht so dramatisch, ist dann halt mal so. Also ich habe die Zeit mit der Familie sehr genossen, ist auch mal schön gewesen, aber ja, ich habe dann zu der Zeit, wie alle kreativ, bin ich kreativ geworden, habe Online-Coaching gemacht mit den Jugendlichen, da haben wir mehr Theorieunterricht gemacht, ne? Wir haben dann so in diesen taktischen Spielstrategien und so, da habe ich dann so ein paar Sachen erarbeitet und habe mit denen dann Videokonferenzen gemacht, habe einen Online-Kurs erstellt und das gemacht und dann ging es ja zum Glück auch relativ früh wieder für die Tennisspieler weiter, dass man sogar Mannschaften spielen konnte, ein bisschen abgespeckt. Ja. Also das war sehr gut. Jetzt sind wir im zweiten Lockdown. Klar, das ist jetzt ein bisschen schwierig, dass jetzt die Halle geschlossen werden musste in Bayern aktuell.
Ja.
Aber wir haben toi 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 noch das Glück, dass wir draußen spielen können. Wir haben jetzt 6 Plätze schnell wieder aktiviert draußen. 2 waren sowieso noch offen. Wir haben jetzt 6 Plätze offen. Gestern war es 14, 15 Grad, traumhafter Sonnenschein, alle Plätze voll. Also wir können uns nicht beschweren. Ist klar, solange das jetzt nicht harten Bodenfrost geht, geht es halt noch. Dann sind die Plätze irgendwann kaputt.
Aber das ist momentan ja November das. Ist es ja eigentlich nicht die Norm.
Ja, so wir haben ein Wetter. Natürlich einfach Glück gehabt, dass wir mehr oder weniger fast jeden Tag Trockenheit haben. Darum bin ich noch optimistisch. Wir gucken mal, wie lange es noch geht. Ich habe einen Spieler, mit dem ich in der Halle trainieren darf jeden Tag, der Nordbayern-Kader ist. Die sind dann unter diesen Förderrichtlinien, haben die dann vom BTV eine Ausnahmegenehmigung, dass er in der Halle spielen darf. Und mit den anderen spiele ich draußen, bis es dunkel wird. Ja. Ja, also klar ist jetzt ein bisschen weniger aufgrund der Dunkelheit, dass man nicht volles Training geben kann, aber es läuft.
Also, es läuft.
Und jetzt gucken wir einfach, wie es weitergeht.
Weil ich denke, so als so Vollbluttrainer, wie du das bist, und dann schon wieder ein Berufsverbot, ist es ja im Prinzip eigentlich. Ja. Und das belastet einem. Ja, ich meine, jetzt bist du von Grund auf schon ein sehr, sehr positiv eingestellter Mensch. Ich denke, das muss man ja auch sein, weil, wie du gerade gesagt hast.
Also gerade als Tennis dürfen wir uns jetzt eigentlich nicht beschweren. Also wir, im Vergleich zu anderen Sportarten sind wir ja noch privilegiert. Also die ganzen anderen Mannschaftssportarten. Ja. Handballer, Basketballer und Ball, gar die sind halt total lahmgelegt. Ja. Und wir dürfen wenigstens noch mit zwei Mann auf dem Platz stehen oder aus einem Hausstand irgendwie doppelt spielen. Ja. Also das ist ja noch sehr, sehr positiv für uns. Und so war auch insgesamt das Corona-Jahr eigentlich für den Tennissport ein gutes. Weil, also wir haben dieses Jahr, man wusste ja auch nicht, wie das dann ist. Wir haben jetzt immer, waren gerade in diesem Bereich Mitgliedergewinnung, ne, sehr aktiv. Und dann kommt Corona, dann wissen wir auch nicht, irgendwie stagniert das jetzt. Und letztendlich ist das Gegenteil eingetreten. Die Leute hatten mehr Zeit, die man schon im Club hatte. Die wollten auf einmal viel mehr Tennis spielen. Auch nach dem Lockdown war es dann sowieso heiß, irgendwie rauszukommen,
Sport zu spielen.
Und es sind aber auch viele jetzt neu dazugekommen, die andere Sportarten gemacht haben, die verboten wurden und dadurch irgendwie die Leidenschaft am Tennis entwickelt haben. Und die ohne Corona vielleicht gar nicht zum Tennis gefunden hätten.
Möglich.
Also, darum, wir können uns eigentlich nicht beschweren. Wir sind noch im Vergleich zu den anderen noch in einer guten Position. Und auch jetzt dürfen wir glücklich und zufrieden sein, dass wir wenigstens draußen Tennis spielen können. Darum, ja, also man muss immer das Beste draus machen. Und ich glaube, der Tennissport hat jetzt davon eher
vielleicht
ein bisschen profitiert, aber nicht, hat nicht diese Nachteile wie andere Sportarten.
Wie andere Sportarten, ja. Zum Schluss noch, was macht denn ein Christoph Meyer, wenn er nicht gerade auf dem Platz steht? Gibt es denn noch Zeit für andere Hobbys oder was beschäftigt dich dann?
Da halte ich meine Kinder eigentlich auf Trab. Also ich habe zwei kleine Kinder, drei und eins.
Oh ja, naja, gut.
Im Alter, also da ist dann genug zu tun. Darum habe ich auch gesagt, habe ich die Corona-Pause sehr genossen, weil das jetzt natürlich ein... es war ja dann für uns praktisch ein Luxus. Wir hatten ja nicht das Problem mit Homeschooling und so weiter. Meine Frau hat noch Elternzeit und wir konnten dann praktisch, das war ja wie Urlaub zu Hause sozusagen.
Weil der hat auch mitgespielt.
Perfekt, dass ich mal zu Hause so viel Zeit mit den Kindern verbringen konnte. Das ist ja sonst im Trainingsalltag dann immer nicht so, wenn der Kleine im Kindergarten ist. Sehen wir uns mittags und abends, wenn ich von der Arbeit komme, dann muss er schon schlafen. War das auch in der Corona-Zeit dann praktisch ein schöner Nebeneffekt.
Schön.
Und ja, darum, wenn es nicht um Tennis geht, also ich bin noch so ein bisschen Basketball-Fan, aber das ist jetzt nicht so extrem. Also viel Zeit neben Tennis und Familie bleibt da nicht.
Bleibt da nicht mehr, gell. Okay, gut. Ja, jetzt sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Christoph, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Es war wirklich sehr, sehr schön.
Vielen Dank.
Und es war auch ganz interessant, wirklich. Also ganz tolle Sachen habe ich gelernt, dazugelernt, habe ich erfahren. Also wirklich, Dankeschön nochmal. Und ich wünsche dir, deinen Lieben, alles Gute. Bleibt gesund.
Ja.
Das ist das Wichtigste im Moment.
Genau,
behalt ihr deinen Optimismus, bleib so, wie du bist. Das ist, also ich denke, das passt alles wunderbar. Gell?
Danke, das kann ich nur zurückgeben.
Dankeschön.
Also ich finde es auch toll, dass du immer so diesen Podcast machst hier mit Sportlern aus der Region. Ich habe das auch immer jetzt schon verfolgt und mir angehört. Also das höre ich auch immer.
Vielen lieben Dank. Ja, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Habt eine schöne Zeit, bleibt alle gesund und passt auf euch auf und bis bald.